SR Info. Bilanz am Mittag.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Warten auf eine eventuelle weitere Eskalation zwischen Israel und dem Iran. Gleich unser Thema. Außerdem warten auch in Saarbrücken auf eine Entscheidung in Sachen Galeria Karstadt Kaufhof. Nächste Woche könnten die möglichen Investoren bekannt gegeben werden. Und im Interview der Woche die Europapolitikerin von der SPD, Katharina Barley. Morgen sind es schon 6 Monate Krieg zwischen Israel und der Hamas. Immer noch sind 134 aus Israel verschleppte Geiseln in der Hand der Terroristen. Wie viele von ihnen noch leben, ist unbekannt. Immer noch fliegen regelmäßig Raketen aus dem Gazastreifen und aus dem Libanon auf israelisches Gebiet. Und immer noch greift Israel Ziele im Gazastreifen an. Dabei sind mittlerweile schon mehr als 30.000 Menschen ums Leben gekommen. Derzeit sind allerdings viele Augen gerichtet auf einen zusätzlichen Eskalationsherd, einen möglichen direkten Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Bettina Meyer mit dem aktuellen Stand.
Auch in der Nacht zum Samstag am Schabbat in Israel spielten wieder die Navigationssysteme verrückt. Diesmal fanden sich Nutzer von Google Maps oder Waze in und um Tel Aviv mitten in Kairo wieder. Das israelische Militär stört absichtlich GPS-Systeme, um Drohnenangriffe abzulenken. Laut israelischen Medienberichten könne so auch die Zielsteuerung von Marschflugkörpern gestört werden. Israel rechnet mit einem direkten Angriff aus dem Iran mit Kampfdrohnen und Marschflugkörpern innerhalb einer Woche. Diese Warnung wird in den israelischen Medien verbreitet. Der Iran hatte mit Vergeltung gedroht für einen Luftangriff auf ein iranisches Konsulargebäude in Damaskus. Israels Premier Netanyahu konterte, im Kriegskabinett sagte er, wir sind gut darin, uns zu verteidigen. Es ist einfach, wer uns angreift, den attackieren wir. Israel hat mehr Reservisten aus der Bevölkerung eingezogen, um die Luftabwehr zu verstärken und eine Urlaubssperre für Kampftruppen verhängt. Einige Städte sendeten SMS an die Bürger, die sich mit Vorräten eindecken sollen. In den israelischen Medien wird nun darüber spekuliert, ob die israelische Regierung, die sich nicht offiziell zum Luftangriff bekannt hat, bewusst versucht, eine direkte Reaktion durch den Iran zu provozieren. Das Ziel könnte laut Beobachtern sein, den Iran aus der Reserve zu locken, der Israel derzeit über Stellvertreter angreift. Das sind unter anderem die Terrormiliz Hisbollah im Libanon, die Houthis im Jemen oder die Hamas in Gaza und im Westjordanland. Der Iran spricht in diesem Zusammenhang auch von einer Achse des Widerstands, die Israel schwächen soll.
Die umstrittene Bezahlkarte kann jetzt kommen. Die Ampelfraktionen haben sich nach langen Diskussionen auf einen Entwurf für eine bundesweite einheitliche Rechtsgrundlage geeinigt. Ausgegeben werden sollen diese Karten an Geflüchtete und Asylbewerber. Besonders die Länder hatten sich das gewünscht. Ihre Hoffnung dahinter, wenn die Empfänger kein Bargeld zur Verfügung haben, schickten sie weniger Geld in die Heimatländer. Und damit gäbe es einen Anreiz weniger, nach Deutschland zu kommen. Fachleute sagen dagegen, es gäbe keine Hinweise darauf, dass Menschen, die sich noch im Asylverfahren befinden, in größeren Mengen Geld in die Heimat schicken. Die Bezahlkarte sei wohl eher ein Instrument, um Geflüchtete zu gängeln. Aber nun kommt eine bundesweite Regelung. Lea Eichhorn.
Das Brötchen in der Schulkantine, der monatliche Beitrag für den Stromvertrag oder günstige Secondhand-Kleidung. Die Grünen-Fraktion im Bundestag hatte Bedenken, dass Asylbewerber diese Dinge mit einer Bezahlkarte nicht bezahlen können. Das deutsche Sozialgesetz schreibt aber vor, dass der Staat den persönlichen täglichen Bedarf allen Menschen ermöglichen muss. Die Vereinbarung von SPD, Grünen und FDP sieht vor: Kommunen können statt Geld oder Sachleistungen auch Bezahlkarten an Asylbewerber ausgeben. Sollten wichtige persönliche Bedürfnisse mit der Karte nicht bezahlt werden können, wie das Essen in der Schulkantine, dann sind Kommunen zukünftig dazu verpflichtet, zusätzlich Bargeld auszuzahlen. Der Fraktionsvize der Grünen, Andreas Audretsch, betont, mit dieser Regelung werde das Existenzminimum und die Teilhabe von Menschen garantiert. Die Union im Bundestag hatte den Grünen zuletzt vorgeworfen, die rechtssichere Einführung der Bezahlkarten zu blockieren. Grundsätzlich konnten Kommunen auch jetzt schon solche Karten einführen. Einige haben das auch schon gemacht, wie etwa Hamburg oder mehrere Kommunen in Bayern. Die Länder hatten sich von der Bundesregierung jedoch einen einheitlichen bundesweiten Rahmen gewünscht. Laut dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP, Lukas Köhler, ist dieser nun gegeben. In den Augen der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD, Dagmar Schmidt, ist mit dem Gesetz die Forderung aus der letzten Bund-Länder-Konferenz zu Migrationspolitik umgesetzt. So seien zum Beispiel Geldüberweisungen ins Ausland ausgeschlossen. Befürworter der Bezahlkarte gehen davon aus, dass sie Asylbewerber davon abhält, nach Deutschland zu kommen. Das Gesetz muss jetzt noch im Plenum des Bundestags beschlossen werden.
Verhalten positive Nachrichten sind diese Woche beim Thema Galeria Karstadt Kaufhof gekommen. Die Rettung ist wohl ein Stück wahrscheinlicher geworden. Erstens hat das Amtsgericht Essen am Montag das Insolvenzverfahren für den taumelnden Warenhauskonzern eröffnet. Bis dahin war unklar, ob es überhaupt zu einem geregelten Insolvenzverfahren kommt. Zweitens sind offenbar neue Kaufinteressenten in Sicht. Medienberichten zufolge will das US-Unternehmen NRDC am Montag ein verbindliches Kaufangebot abgeben. Dennoch, für das Unternehmen und die Beschäftigten auch in Saarbrücken ist es natürlich gerade eine Phase großer Unsicherheit. Lars Ohlinger hat sich umgehört.
Mit dem Verkauf in den vergangenen Monaten sind die Beschäftigten von Galeria Karstadt in Saarbrücken nach Gewerkschaftsangaben sehr zufrieden. Weitere gute Nachricht: In den vergangenen Monaten wurden in Saarbrücken Arbeitsplätze nicht abgebaut. Bei Galeria sind 139 Menschen direkt angestellt. Hinzu kommen noch Beschäftigte in der Lebensmittelmarkthalle im Untergeschoss sowie im Restaurant. Auch das Ostergeschäft sei gut verlaufen, erklärt Verdi-Gewerkschaftssekretär Thomas Müssig. So könnte es eigentlich weitergehen, wenn nur nicht die Insolvenz wäre.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Insofern hoffen natürlich die Beschäftigten dort darauf, dass es einen Käufer gibt. Es gibt ja mehrere Interessenten. Und wir hoffen, dass insgesamt für das Unternehmen möglichst viele Filialen auch weiterhin erhalten bleiben.
Der Insolvenzverwalter von Galeria, Stefan Denkhaus, hofft auf einen Gesamtverkauf der 92 Filialen. Nach SR-Informationen hat er dem Gesamtbetriebsrat nun mitgeteilt, dass der neue Investor in der kommenden Woche feststeht. Danach soll mit Gewerkschaft und Betriebsrat über Filialschließungen und einen Jobabbau verhandelt werden. Das sorgt bei den Beschäftigten und Gewerkschaftssekretär Müßig für schlechte Laune.
Also aus unserer Sicht ist der beste Sozialplan nämlich keiner. Ja, weil immer, wenn es einen Sozialplan gibt, heißt es immer, dass es zu sozialen Härten für die Kolleginnen und Kollegen kommt, dass es zu Arbeitsplatzabbau oder Versetzungen oder sonst irgendwas an sozialen Härten für die Beschäftigten gibt. Das wollen wir nach Möglichkeit vermeiden. Für uns wäre natürlich das Beste, wenn ein Investor gefunden wird, der das ganze Unternehmen 1:1 übernimmt.
Besonderen Ärger bereitet das Insolvenzgeld für die Mitarbeiter bei Galeria. Dieses erhalten sie in den Monaten Januar bis März von der Bundesagentur für Arbeit. Für viele unerwartet soll es dabei aber deutliche Lohnabschläge geben. Die Bundesagentur legt als Rahmen nicht den üblichen Flächentarif, sondern den vor einem Jahr zwischen Geschäftsführung und Gewerkschaft beschlossenen Integrationsvertrag zugrunde. Damals verzichteten die Mitarbeiter zum Beispiel auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Die Bundesagentur will sich dazu nicht äußern. Müßig kritisiert, dass die Beschäftigten nun wieder unverschuldet einen großen Kostenanteil an der Schieflage des Unternehmens übernehmen müssen.
Das ist auch nicht geklärt. Es laufen derzeit auf verschiedenen Ebenen und Kanälen Diskussionen darüber. Und wir hoffen, dass zuletzt unserer Rechtsauffassung gefolgt wird und die Beschäftigten das Insolvenzgeld in der Höhe bekommen, wie es ihnen zusteht, nämlich auf Grundlage unseres Flächentarifvertrags im Einzelhandel.
Der Insolvenzverwalter soll an einigen Standorten auch über die hohen Mieten für die Kaufhäuser verhandeln. Unklar ist, ob dies auch in Saarbrücken der Fall ist. Nach einem Grundbuchauszug, der dem SR vorliegt, gehört die Gebäudefläche in der Saarbrücker Bahnhofstraße einem Luxemburger Immobilienunternehmen. Und das ist in unguter Erinnerung bei Karstadt. Die Luxemburger Firma Highstreet A hatte bei einem früheren Eigentümerwechsel Schwierigkeiten bereitet und war diesmal für Fragen nicht zu erreichen.
Gleich zwei kritische Wahlen stehen dieses Wochenende in Europa an. In Polen wird bei den Regionalwahlen das erste Mal die Stimmung getestet zur neuen liberal-konservativen Regierung von Donald Tusk. Ist sein pro-europäischer Kurs nach wie vor mehrheitsfähig in Polen? Ähnlich grundsätzlich ist die Entscheidung heute in der Slowakei. Dort wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen erwartet. Die Slowakinnen und Slowaken müssen sich entscheiden, ob sie proeuropäisch bleiben oder näher an Russland heranrücken wollen. Kilian Kirchgesner.
Der Marktplatz von Košice, einer Großstadt ganz im Osten der Slowakei. Ivan Korčok trifft sich hier mit seinen Anhängern. Der Wahlkampf vor der zweiten Runde der slowakischen Präsidentschaftswahlen. Korčok geht auf Distanz zur Regierung. Ich will ein Präsident sein, der die Wahrheit sagen wird, nicht nur dann, wenn es mir passt. Die Wahrheit ist, dass die Slowakei nicht auf gutem Kurs ist. Wir sehen, wie die Regierung den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in ein staatliches Fernsehen verwandeln will, wie sie den Rechtsstaat in die eigenen Hände nimmt, sehen die Aggressivität, die Vulgarität. Ivan Korčok ist parteilos. Er tritt als Kandidat des liberalen Lagers an. Sein Gegner Peter Pellegrini wird von der Regierung unterstützt, die sich aus linkspopulistischen und nationalistischen Parteien zusammensetzt. In der heißen Phase des Wahlkampfs trafen die beiden Kandidaten in mehreren Fernseh- und Radioduellen aufeinander. Peter Pellegrini setzt in seiner Kampagne vor allem auf den Krieg in der Ukraine, die direkt an die Slowakei angrenzt.
Es geht uns darum, dass sofort das Feuer eingestellt wird. Hat schon jemand versucht, Russland und die Ukraine an den Verhandlungstisch zu bekommen?
Ruhe für die Slowakei, verspricht Peter Pellegrini. Eine Ruhe, die sein Gegner als trügerisch bezeichnet. Beide Kandidaten haben eine lange politische Erfahrung. Ivan Korčok war slowakischer Außenminister und hat davor sein Land als Diplomat im Ausland vertreten. Peter Pellegrini wiederum ist seit 20 Jahren in der Politik, war Bildungsminister und 2 Jahre lang Regierungschef, bevor er vor 4 Jahren seine eigene Partei gründete. Beide Kandidaten stehen für 2 politische Lager, die sich in der Slowakei zunehmend unversöhnlich gegenüberstehen. Korčok für eine liberale, proeuropäische Politik und Pellegrini für die Regierung, die zuletzt einen prorussischen Kurs gefahren hat und im Land eine umstrittene Justizreform umsetzt. Wahlberechtigt sind 4,3 Millionen Slowaken. In den Meinungsumfragen zeichnet sich ab, dass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden dürfte.
Katharina Barley ist Vizepräsidentin des Europaparlaments, SPD-Politikerin und gleich im Interview der Woche. Nach dem Nachrichtenüberblick von Peter Weizmann.
Russland hat in der Nacht erneut die ukrainische Millionenstadt Kharkiv angegriffen. Nach Angaben des ukrainischen Militärs wurden dabei zivile Einrichtungen getroffen. Unter anderem Wohnhäuser, ein Kindergarten und ein Café. Dabei seien 6 Menschen getötet und mindestens 11 verletzt worden. Geschossen wurde demnach unter anderem mit Drohnen iranischer Bauart und mit umfunktionierten Luftabwehrraketen. Neben Kharkiv wurden auch Einschläge in den Gebieten Cherson und Saporischschja gemeldet. Im südchinesischen Meer stehen morgen Marine- und Luftübungen von den USA, Australien, Japan und den Philippinen an. In einer gemeinsamen Mitteilung sprechen die Länder vom Engagement zur Unterstützung eines freien und offenen Indopazifiks. Die Spannungen um das Seegebiet hatten zuletzt stark zugenommen. Mehrmals gab es Konfrontationen zwischen chinesischen und philippinischen Schiffen. China beansprucht das gesamte südchinesische Meer für sich. Das hat der ständige Schiedsgerichtshof in Den Haag aber für unrechtmäßig erklärt. Deutschlands Autokonzerne fordern einen schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos. Das berichtet der Spiegel. Verbandspräsidentin Müller sagte dem Magazin, der Nachholbedarf sei in der ganzen Europäischen Union enorm. In Bulgarien etwa gäbe es weniger Ladepunkte als in der Region Hannover. Müller verweist aber auch auf die Lücken in Deutschland. In 39% aller Gemeinden gäbe es gar keine Ladepunkte. Im Saarland gab es Anfang des Jahres insgesamt 848 öffentliche Ladepunkte. Die Bundesregierung hat geplant, bis zum Jahr 2030 eine 1 Million Ladepunkte anzubieten. Der Softwarekonzern SAP will in Deutschland offenbar 2600 Stellen streichen. Das berichtet das Handelsblatt und beruft sich dabei auf eine interne E-Mail an die Beschäftigten. Der Vorstand des Unternehmens erklärte, stärker auf künstliche Intelligenz setzen zu wollen. Da man dafür neue Mitarbeiter einstellen werde, bleibe die Gesamtzahl der Beschäftigten voraussichtlich gleich. Der Betriebsrat dagegen bezeichnet die Stellenstreichungen vor allem als Maßnahme zur Kostensenkung.
SR Info. Das Interview der Woche.
Am 9. Juni, also in gut 2 Monaten, ist Europawahl. Auch die ehemalige Familien- und Justizministerin Katharina Barley kandidiert wieder für die SPD. Meine Kollegin Evi Seibert hat mit ihr darüber gesprochen, wie es um Europa derzeit steht, wie Deutschland in Brüssel aktuell wahrgenommen wird und wie das politische Leben in Brüssel so funktioniert.
Man redet ja oft von der Berliner Blase und die haben Sie in Berlin auch kennengelernt. Also die Politiker unter sich, dann die Journalisten auch unter sich. Das ist eine echte Blase. Wie ist das in Brüssel? Ist das zwangsläufig anders, weil es internationaler ist? Oder gibt es auch so eine Brüsseler Blase?
Es gibt auch eine Brüsseler Blase. Es gibt sogar, was ich immer das Stockholm-Syndrom nenne, mit den Journalistinnen und Journalisten dort, weil wir natürlich alle ein bisschen darunter leiden, dass die Aufmerksamkeit zu wenig auf Europa gerichtet ist. Wir entscheiden sehr, sehr viele Dinge, nach denen sich die Mitgliedstaaten richten müssen, wo dann die Mitgliedstaaten teilweise noch Ausführungsgesetze beschließen müssen. Aber der Fokus ist immer noch sehr, sehr stark auf den Nationalstaaten. Manchmal ist das ganz schön. Also man kann auch mal ein bisschen unterm Radar fliegen. Man hat nicht ständig die Kameras auf sich. Aber für die Sache wäre es schon besser, wenn ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auch auf Brüssel läge.
Besteht eigentlich auch die Gefahr, dass man in diesem Brüsseler Universum dann ein bisschen den Kontakt verliert zu dem, was die Leute zu Hause interessiert? Das ist ja in Berlin schon schwierig, aber Brüssel ist ja noch mal weiter weg und man ist mit so viel mehr anderen Leuten und anderen Problemen konfrontiert, dass man vielleicht ein bisschen die Bodenhaftung verlieren kann.
Natürlich ist da die Gefahr vorhanden. Das liegt auch daran, dass wir viel, viel mehr Sitzungswochen haben. Also wir verbringen viel mehr Zeit im Parlament, als der Deutsche Bundestag es tut. Ich bin da keine Freundin von. Ich versuche auch immer dafür zu werben, dass wir mehr Wahlkreiswochen haben. Aber Sie können sich vorstellen, was in der Öffentlichkeit und in Teilen der Medien los wäre, wenn man jetzt sagen würde, die europäischen Abgeordneten wollen mehr Zeit an ihrem Wahlkreis verbringen. Also die Schlagzeilen sehe ich schon. Es wäre aber wichtig, denn Europa wird als weit weg wahrgenommen. Und zwar in beiderlei Hinsicht, dass man Europa nicht sieht, mitkriegt, spürt, aber auch, dass die eigenen Sorgen viel schwieriger nach Europa zu transportieren sind. Dafür wäre es eigentlich besser, wenn wir viel, viel mehr vor Ort wären. Das würde ich mir sehr wünschen.
Eins Ihrer großen Themen ist die Demokratie, auch die Gefahren für die Demokratie in Europa. Und da gibt es jetzt ja endlich auch mal wieder gute Nachrichten, wenn wir nach Polen gucken, wo die streng nationale PiS-Regierung abgewählt worden ist. Auch am Rand von Europa, in der Türkei, hat sich jetzt ja am Wochenende was getan. Die Leute wollen dort auch wieder mehr Freiheit, mehr Demokratie und haben Präsident Erdogan eine Niederlage in den Städten beschert. Macht Sie das wirklich auch optimistisch?
Es macht mich erstmal unheimlich froh. Jetzt sind diese beiden Beispiele, die Sie genannt haben, Polen und die Türkei, sehr, sehr ermutigend. Aber das Gegenbeispiel Ungarn zeigt natürlich auch, was so der Kipppunkt ist. Und zwar der Kipppunkt sind Medien.
Weil die Ungarn haben ja, was wir alle hier mit Kopfschütteln gesehen haben, mehrheitlich ihren Chef wieder neu gewählt. Aber warum machen die das denn? Das zwingt sie ja niemand, ne?
Ja, also es geht nicht unbedingt nur darum, dass sie Viktor Orban wieder gewählt haben. Jedes Volk wählt, wen es will. Sondern es geht darum, dass zum Beispiel eine himmelschreiende Korruption stattfindet in Ungarn. Also gewaltige Mengen ungarischer und europäischer Gelder in die Taschen von seinen Familienmitgliedern und Freunden gehen. Dass wirklich alle demokratischen Einrichtungen, sei es die Justiz, sei es Rechnungshof, sei es eben auch die, vor allen Dingen die kritische Medienlandschaft, total gleichgeschaltet worden ist. Und ich benutze jetzt dieses belastete Wort auch. Und sie ihn trotzdem wählen, obwohl die Demokratie quasi nicht mehr existent ist. Und der Schlüssel liegt eben darin, ob ein Autokrat es schafft, sozusagen Gehirnwäsche zu betreiben. Alle versuchen das. Das hat auch die PiS-Regierung versucht, die Medien für sich total zu kapern. In der Türkei zum Glück hat es immer noch andere Medien gegeben. Auch in Polen gab es immer Einzelne, die sich da widersetzt haben. Aber in Ungarn gibt es es eben nicht mehr. Und wenn sie das praktisch nicht mehr, natürlich ganz, ganz vereinzelt, vor allen Dingen online, aber zum Beispiel in den staatlichen, öffentlichen Medien, da bekommen sie keine, wirklich null Sichtweise, die nicht Orban ist.
Aber es gibt doch Internet. Jeder kann sich doch letzten Endes informieren, wie er will.
Ja, aber das Internet
liegt ja nicht mehr nur an den Medien.
Das Internet funktioniert ja auch nach Algorithmen. Hm. Wir wissen ja, dass wir beim Internet auch das angezeigt bekommen, was wir sehen wollen. Und sonst müssten Sie ja auf die Suche gehen nach bestimmten anderen Sichtweisen im Internet. Das passiert eben nicht. Deswegen, wenn Sie Umfragen machen in Ungarn, zum Beispiel über den russischen Krieg in der Ukraine, ihnen werden die Haare zu Berge stehen, was sie dafür Antworten bekommen. Und ein Beispiel vielleicht. Bei den Beschlüssen im Europäischen Parlament über die allerersten Sanktionen gegenüber Russland haben die ungarischen Fidesz, also die Mitglieder von Orbans Partei, die Abgeordneten, haben für diese Sanktionen gestimmt. Sie haben aber zu Hause erzählt, sie hätten dagegen gestimmt. Und sie kriegen das gar nicht kontrolliert. Es gibt einfach niemanden, der sagt, die lügen. Das finden sie auf den sozialen Netzwerken der Opposition. Aber wer guckt sich das denn an, der in der Fidesz-Blase ist? Ja?
Man sieht, dass sie in diesem Thema wirklich drin sind. Man sieht das auch an ihren Tweets oder jetzt Exen, wahrscheinlich nennt man das so, dass sie, das ist sozusagen ihr Lieblingsfeind, ihr europäischer Viktor Orban, der eben das europäische Steuergeld, auch meins und auch ihrs, genau, unter seinen Kumpels verteilt. Sowas kann einen wirklich wütend machen, aber wie gehen sie denn damit um? Man kann ihn bestrafen, indem man Geld entzieht, aber das dauert ja immer ewig.
Ja, aber da haben wir in dieser Legislaturperiode eben gerade Gewaltiges erreicht. Und zwar auf Druck des Europäischen Parlaments. Nämlich, dass wir endlich dieses Mittel geschaffen haben, Leuten wie Viktor Orban europäische Gelder zu sperren. Das gab es vorher auch, aber dafür brauchte man Einstimmigkeit. Und da gab es natürlich immer die polnischen Kumpels damals noch, die Viktor Orban dann das Veto spendiert hätten. Also es gab eigentlich keine Möglichkeiten oder zu wenige, zu komplizierte. Und jetzt gibt es das und es wird auch gemacht. Denn wir merken, es ist die einzige Sprache, die Viktor Orban versteht. Sobald die Gelder stocken, tut er wenigstens so, als würde er Reformen einleiten. Wie gesagt, mir würden die nicht reichen. Leider knickt die Kommission, die Kommissionspräsidentin da allzu schnell ein.
Das Interview der Woche mit Katharina Barley, SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl und Vizepräsidentin des Europaparlaments. Ein anderer Populist könnte Europa noch sehr viel mehr in die Bredouille bringen. Sollte Donald Trump in den USA wiedergewählt werden, dann geht vieles an Unterstützung und auch Partnerschaft für Europa den Bach runter. Ist das in Brüssel eigentlich ganz vorne auf der Agenda oder hoffen viele, naja, das wird schon gut gehen? Weil hier hört man so beide Stimmen. Die einen sagen, ja, man soll jetzt nicht gleich irgendwie sagen, es ist alles vorbei, es ist ja noch nicht gewählt worden und die Amerikaner sollen im Prinzip erstmal November wählen. Aber wie ist das in Brüssel? Werden da tatsächlich ausreichend Vorbereitungen getroffen für den Fall?
Also es gilt natürlich beides. Zum einen habe ich Vertrauen in das amerikanische Volk, dass sie sich für die Demokratie am Ende entscheiden werden. Aber natürlich muss man sich als verantwortungsvolle Politik auf beide Szenarien vorbereiten. Und das tun wir. Also seitdem wir uns alle miteinander klar geworden sind, dass wir als Europäische Union unabhängiger werden müssen. Das bezieht sich auf den Bereich der Verteidigung, aber eben nicht nur. Wir haben in der Pandemie gesehen, wie abhängig wir von China waren. Sowohl bei den ganzen Schutzausrüstungen, aber auch bei Rohstoffen für Medikamenten zum Beispiel. Wir sehen das im Bereich digitale Infrastruktur. Also was brauchen wir eigentlich, wenn wir hier alle unsere Computer, aber auch alles andere, Server und so weiter, das alles zusammenbauen wollen. Wir brauchen Rohstoffe dafür.
Aber geht das schnell genug vorwärts? Weil diese Probleme haben wir ja schon länger, ne? Die kennen wir ja. Ich meine, sie sind jetzt zugespitzt worden durch Pandemie und durch Krieg. Aber geht da auch wirklich was vorwärts?
Ja, es geht was vorwärts. Also gerade bei den Bereichen, die ich jetzt gerade genannt habe, hat die Europäische Union gehandelt, sowohl durch Gesetzgebung. Wir haben zum Beispiel einen sogenannten seltene Rohstoffe Act, also ein Gesetz dazu gemacht, wo es darum geht, dass wir europäische Ressourcen stärker fördern, zum Beispiel beim Lithium, was sehr stark gebraucht wird im digitalen Bereich. Da gibt es auch in Europa Vorkommen, aber auch beim Thema Recycling. Wir haben ja ganz viel. Ne? Was passiert mit den ganzen Geräten, die wir nicht mehr brauchen? Also, dass wir eine stärkere, viel stärkere Quote einführen, dass solche Rohstoffe auch wieder gewonnen werden.
Wenn ein amerikanischer Präsident die amerikanische NATO-Unterstützung für Europa nicht mehr garantiert, dann sind die Deutschen zumindest ohne Atomschutz vor Atommächten wie Russland und China. Sie haben in einem Interview mal gesagt, vor kurzem, dass man über die Frage einer europäischen Atombombe gegebenenfalls nachdenken müsste. Wie meinen Sie das?
Ja, das war ganz interessant, die Reaktion darauf. Waren ja hoch empört,
ja.
Vor allen Dingen natürlich von Frau Schreck-Zimmermann und von älteren Herren aus der CDU und CSU. Wenn ich es richtig sehe, ist es inzwischen absoluter Mainstream. Und Christian Lindner hatte einen Tag später ein Interview in der Frankfurter Allgemeine, wo er was ganz Ähnliches geschrieben hat. Also das war von deren Seite absolutes Wahlkampfgetöse. Natürlich müssen wir darüber nachdenken. Also was denn sonst? Ne? Das heißt ja nicht, dass wir welche anschaffen müssen. Christian Lindner hatte damals ganz ausdrücklich die Frage aufgeworfen, was ist eigentlich mit den französischen
Atomwaffen? Ja, wir haben Franzosen und Briten an der Seite.
Genau. Und aber dass man darüber nachdenken muss, ist eine absolute Binsenweisheit. Und ich finde, man soll die Leute auch nicht irgendwie für blöd halten. Also das war so ein bisschen die Reaktion, um Himmels Willen, Tabubruch.
natürlich, die Menschen fragen ja auch danach. Und es wäre doch schlimm, wenn wir darüber nicht nachdenken würden.
Man braucht es für fast alle EU-Projekte, auch für einen eventuellen Atombombenschutz, eine starke Allianz zwischen Deutschland und Frankreich. Da regieren aber zwei Männer, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten und die sich zwar immer wieder zusammenraufen, aber eigentlich auch nur schwer. Wie sehen Sie das?
Also die beiden sind vom Temperament her sicherlich unterschiedlich, aber sie sind beide sehr verantwortungsbewusste Politiker. Und die beiden Länder sind natürlich auch gerade in Bezug auf Verteidigung extrem unterschiedlich. Deswegen ist das gar kein Wunder, dass die nicht ständig vollkommen dieselben Botschaften rausgeben. Also nehmen wir Deutschland. Bei uns muss jeder Auslandseinsatz durchs Parlament. Wir haben eine Parlamentsarmee. Mhm. Jedem Auslandseinsatz muss der Deutsche Bundestag ausdrücklich zustimmen. Nehmen Sie Frankreich. Frankreich hat eine völlig andere Tradition. Die haben immer eine starke Armee für wichtig gehalten. Die waren relativ viel im Ausland tätig. Und da kann der Präsident fast alleine entscheiden, ob er einen Auslandseinsatz
hat. Sie haben natürlich auch eine sehr starke französische Rüstungsindustrie, die Sie natürlich auch gerne vorne haben wollen und nicht unbedingt Aufträge an die Deutschen oder wen auch immer abgeben wollen. Das spielt ja auch immer noch eine Rolle. Aber Deutschland und Frankreich, ist das völlig veraltet, dieses Bild von der deutsch-französische Motor ist so wahnsinnig wichtig für die EU?
Der deutsch-französische Motor ist nach wie vor unglaublich wichtig. Und dessen sind sich ja auch beide bewusst. Und die beiden haben sich ja auch gerade wieder getroffen jetzt in Berlin und haben ja auch ganz deutlich gemacht, dass sie gut miteinander kooperieren. Und was ich unglaublich wichtig fand, war, dass dann wiederum Donald Tusk noch dazu kam, der polnische Ministerpräsident.
Aber
der
erst Neue. Später, nachdem die beiden erstmal miteinander geredet haben.
Ja, wobei ich würde da jetzt gar nicht so was Negatives reinlesen, sondern natürlich ist es wichtig, dass Deutschland und Frankreich sich auch miteinander zu zweit sehr gut abstimmen und Fragen klären. Aber dann diese Dreierkonstellation, wir nennen das das Weimarer Dreieck, das ist, hat eine, schon eine gewisse Tradition, ist in diesen Zeiten wichtiger denn je, weil die drei Länder in der Mitte Europas mit diesen sehr unterschiedlichen Historien sehr großes Gewicht in der Europäischen Union abbilden. Auch im Übrigen, weil es im Moment drei unterschiedliche Parteienfamilien sind. Wir haben einen Sozialdemokraten in Deutschland, wir haben einen Liberalen in Frankreich und wir haben einen Konservativen in Polen. Also auch da die Möglichkeit haben, Europa ganz stark zusammenzubringen. Und dass diese drei Regierungschefs so ein starkes Signal abgegeben haben, wir arbeiten zusammen, ist unendlich wichtig.
Welches Image haben wir Deutschen eigentlich gerade in Brüssel? Ich meine, wir erleben ja, dass wir dann auch zwischendurch als unsicherer Kantonist wahrgenommen werden, wenn Entscheidungen dann zum Beispiel beim Lieferkettengesetz auf den letzten Drücker dann doch noch durch eine Ampelpartei, die FDP, blockiert werden. Wie gucken die anderen auf uns als Deutsche?
Das ist eine sehr gute Frage zu diesem Zeitpunkt. Natürlich wird Deutschland als Motor wahrgenommen. Das sind wir auch. Wir sind das bevölkerungsreichste Land, wir sind das wirtschaftlich stärkste Land. Wir haben diese Funktion. Alle schauen immer auch auf uns. Und deswegen ist es so schlimm, was die FDP gerade mit Europa macht. Denn es ist ja nicht nur das Lieferkettengesetz. Das war vorher schon bei den Abgaswerten. Das war bei Gewalt gegen Frauen. Oft in allerletzter Sekunde haben dann gesagt, nee, nicht mit uns.
Ja, was macht das mit dem Bild der Deutschen?
Das ist verheerend. Die Kompromissfindung in Europa ist naturgemäß schwierig. Wir sind 27 Mitgliedstaaten, aber das funktioniert. Und das ist total gut und wichtig, dass das funktioniert. Dafür muss man aber bestimmte Regeln einhalten. Und es gibt eine Regel, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt die Würfel gefallen sind. Und das ist in der Regel am Tag vor der Abstimmung in dem Rat. Da treffen sich die Abgesandten der Regierungen und sagen, wir werden so abstimmen. Und dann weiß man Bescheid und kann sich darauf einstellen. Nach diesem Zeitpunkt ist es meines Wissens noch nie passiert, dass danach noch mal was geändert worden ist. Darauf muss man sich verlassen können. Und dass ausgerechnet Deutschland und ausgerechnet wegen der kleinsten Partei in der Regierung dann danach noch mal sagt, ach nee, doch nicht. Das hat eine verheerende Wirkung gehabt und wir sehen sie jetzt. Weil das passiert jetzt immer öfter, dass Deutschland diese Übereinkunft, die wir haben, wie arbeiten wir eigentlich zusammen, sprengt. Wegen einer Partei, die das ganz offensichtlich aus Wahlkampfgründen tut. Ja, denn man hätte ja die ganzen Vorbehalte vorher geltend machen können. Es gibt ja überhaupt keinen Grund dafür, das danach zu tun. Es ist allein taktisch gewesen. Und jeder Mensch, der sich ein bisschen in Europa auskennt, ist darüber entsetzt. Bei praktisch jeder wichtigen Entscheidung hören wir jetzt, naja, kann man sich auf euch wirklich verlassen? Auf Deutschland?
Und ich finde das für eine Regierungspartei wirklich unwürdig.
Sagt Katharina Barley, die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl. Im SR-Info-Interview der Woche befragt von unserer Hauptstadtkorrespondentin Evi Seibert. Das Wetter im Saarland. Heute viel Sonne, nur dünne Schleierwolken und es bleibt trocken. Im Laufe des Tages kommt aber eine neue Ladung Sahara-Staub an, der den Himmel eintrüben dürfte. Trotzdem wird es ungewöhnlich warm heute für die Jahreszeit. 21 Grad maximal in Schwarzerden und 25 Grad in Ensdorf. Morgen mehr Wolken als Sonne. Am Nachmittag und Abend sind auch vereinzelt Schauer möglich bei maximal 19 bis 23 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche ein sehr schönes Wochenende.